Hallo und willkommen zu einer neuen Interviewausgabe von Was geht? Diesmal habe ich mich mit Alf Köhn unterhalten, ein Plasmaphysiker, und es ging um Kernfusion. Ich wünsche dabei sehr viel Spaß. Leider ist die Verbindung nach den allerersten paar Minuten zusammengebrochen, deswegen haben wir uns kurz danach gleich wieder angerufen und deswegen fängt das Gespräch ein wenig unvermittelt an, aber das wird kein Problem sein, denke
Ja,
ich.
also wie gesagt, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie Kernfusion herkömmlicherweise in letzter Zeit durchgeführt wird. In letzter Zeit, ja, in sehr viel letzter Zeit, ist es halt die Möglichkeit, dass man Wasserstoff nimmt, guckt, passiert da gerade Kernfusion oder tut das da nicht und dann schaufelt man einfach noch ein bisschen mehr da drauf und ja. Dann guckt man wieder und wenn es immer noch nicht passiert, dann schaufelt man halt immer noch mehr da drauf und irgendwann hat man einen Stern und da passiert es dann fast von alleine.
Genau. Also richtig, der, ja, Entschuldigung.
Ja, wird halt heiß genug dafür. Die Teilchen haben genügend Energie und ja, das Praktische dabei ist, das reguliert sich von alleine, weil es entsteht ja nicht nur Energie, sondern es entsteht ja auch Strahlung und Strahlung heißt Strahlungsdruck. Soll heißen, das Ganze wird auseinandergetrieben und glücklicherweise hat man ja die Gravitation, die dann in die andere Richtung wirkt und das Ganze zusammenhält, sodass das Ganze dauerhaft wirkt. Und praktischerweise ist es ja so, wenn es zu schnell wird, wenn zu viel Energie rauskommt und der Strahlungsdruck zu groß wird, dann werden die Teilchen weiter auseinandergetrieben, die Dichte sinkt, damit sinkt die Reaktionsrate und das Ganze sackt wieder von alleine in sich zusammen, weil einfach der Strahlungsdruck sinkt. Und damit hält sich das alles schön in der Waage und man braucht da überhaupt nicht nachzuregulieren. So ein Stern ist eine echt praktische Sache, ne?
Ja, so ein Stern ist eine praktische Sache. Da hat man auch lange gut von.
Ja.
Man muss allerdings dazu sagen, der Kernfusionsprozess selber ist extrem ineffizient auf der Sonne. Das
Ja.
ist der Sonne egal, weil die so groß ist, aber bis ein Sonnenproton mal auf ein anderes Proton trifft, also ein Wasserstoffkern auf einen anderen Wasserstoffkern, das dauert so 10 hoch 6 Jahre oder so.
Ja, aber dafür hat sie ziemlich viel. Und
Genau.
ich sag mal, es gibt ja auch diese braunen Zwerge, bei denen das nur mit Deuterium passiert. Und da wird es dann ja schon etwas effizienter, weil diese ganze Proton-Proton-Reaktion ist ja nun doch eine komplizierte Sache.
Das stimmt, ja.
Ja, und das ist halt der Grund, warum wir das nicht machen, weil da ist zu viel Energie involviert, die Reaktionsquerschnitte, also die Chance, dass zwei so eine Dinger aufeinandertreffen und dann tatsächlich miteinander reagieren, sind unglaublich niedrig, wenn man ganz einfach einen Wasserstoff nimmt. Deswegen zieht man halt das Deuterium letzten Endes vor und vorzugsweise Deuterium mit Tritium.
Richtig.
Weil es dann halt, ja, weil es einfacher ist. Ja.
Genau, also einfacher in dem Sinne ja, weil du bei einer bestimmten Temperatur einen deutlich höheren Wirkungsquerschnitt hast, sprich eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass man zwei Kerne, zwei Teilchen hat, die miteinander fusionieren. Und
Ja.
das ist eben, wie du schon sagst, bei Deuterium und Tritium hat man da den größten Wirkungsquerschnitt. Bei einer Temperatur, die zwar ein bisschen höher ist als im Zentrum der Sonne, aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fusionsprozess stattfindet, dennoch um einige Größenordnungen höher.
Ja, 15 Millionen Grad, ne, in der Sonne und 30
Genau.
Millionen ist so angepeilt für die Fusionsreaktoren, ne?
Ja, es geht so Richtung 100 Millionen eher, also das
Okay.
Maximum liegt so grob bei 100 Millionen rum und so in der Größenordnung wird man dann auch liegen bei den Fusionsreaktoren.
Ah, okay. Also das ist jetzt Deuterium Tritium, ne?
Richtig, genau.
Okay. Gibt es eigentlich überhaupt schon, sagen wir mal ernstzunehmende Pläne, das Ganze nur mit Deuterium zu machen?
Nee, da gibt es keine ernstzunehmenden Pläne.
Okay.
Es gibt immer wieder, also es gibt das immer wieder als Konzept, was vorgestellt wird, aber das sind praktisch relativ grundlegende Konzeptstudien. Das sind keine ernstzunehmenden Pläne, nee.
Okay. Okay, dann habe ich mich damit einigermaßen auseinandergesetzt und der Eindruck, den ich immer wieder bekommen habe, ist, im Grunde hätte man in den 50er, 60er Jahren schon längst einen Fusionsreaktor bauen können, wenn man größenwahnsinnig genug gewesen wäre.
Ja, diesen Eindruck kann man bekommen. Also es ist sicherlich richtig, dass man das Fusionsprogramm hätte beschleunigen können, wenn mehr Geld da gewesen wäre. Allerdings
Ich
muss man dazu sagen,
meine das jetzt rein geometrisch.
Ich meine das jetzt im Sinne von die Technik, wenn man die so benutzt hätte, hätte man einfach, wenn man einfach einen richtig großen Reaktor gebaut hätte, so Größenordnung 100 Meter große Vakuumkammern oder so, also so Fußballstadion ähnlich, dann hätte man es höchstwahrscheinlich rein physikalisch hingekriegt, oder?
Man hätte sich aber zunächst einmal sehr stark gewundert, weil in den 50er Jahren und 60er Jahren hat man deutlich weniger Verständnis gehabt für den Hauptenergieverlust, den man in so einem Plasma hat, in Fusionsplasma. Das ist Transportprozesse durch Turbulenz vor allen Dingen. Also das hat man absolut unterschätzt. Also man war sich nicht bewusst, dass es das überhaupt ein Verlustkanal ist. Und das wusste man einfach nicht in den 50er, 60er Jahren. Das
Ah,
hat man
okay.
dann erst gelernt. Insofern hätte man sich am Anfang gewundert, wenn man einen solch großen Reaktor gebaut hätte, was denn da für unglaublich große Verluste drin sind, und hätte den entsprechend wahrscheinlich auch nicht so designt, dass er mit diesen Verlusten leicht oder gut umgehen kann, sag ich mal.
Okay. Aber
Also da ist schon einiges an Wissen dazugekommen.
nachdem man das herausgefunden hatte, ich meine, ja, ich erinnere mich halt so, in 50er, 60er Jahren hat man halt noch geglaubt, dass man das Ganze mit relativ kleinen Reaktoren so fast noch auf der Werkbank hinkriegt.
Genau.
Und deswegen, daher kam halt auch dieser Optimismus her, dass man
Genau.
das relativ schnell hinkriegt.
Ja, da gibt es, also da ist ein ganz nette, also ein wichtiges Schlüsselereignis ist da, das hast du vielleicht auch gelesen, die Konferenz 1958 in Genf, da ging es um die friedliche Nutzung zur Atomenergie.
Ehrlich
Und
gesagt nicht,
da
nein.
sind praktisch die Fusionsforscher hingefahren aus den Ländern, das war der Höhepunkt des Kalten Krieges, da wusste man ja nicht, was in den anderen Ländern passiert. Also die Russen wussten nicht, was die Amerikaner machen und umgekehrt auch nicht. Und da ist man dann hingefahren nach Genf, das war bereits die zweite Konferenz dieser Art, 1954 war die erste und 1958 eben die zweite. Und da hat man die Experimente wirklich noch mitgenommen zum Teil und dort auf den Tischen aufgebaut und hat sich dann gegenseitig bestaunt, weil man hatte teilweise unterschiedliche Konzepte und hat sich dann das erste Mal auch ausgetauscht. Und es waren
Ist
so von ein.
damals der Tokamak sozusagen im Westen bekannt geworden oder ist das noch später entwickelt worden?
Nee, das ist genau. Also der Tokamak, das ist auch wieder eine lustige Geschichte, wie das bekannt geworden ist. Aber also der Tokamak ist 1954, also Anfang der 50er, hat man
Ah,
sich das
okay.
erste Mal ausgetauscht und da ist es praktisch bekannt geworden, dass die Russen dieses Prinzip des Tokamaks konzeptioniert und entwickelt haben und auf die Gegenspieler in Anführungszeichen auf anderer Seite bei den Amerikanern, wo dann praktisch unter anderem dieser Stellarator-Prinzip entwickelt wurde von dem Astrophysiker Lyman Spitzer. Und da hat man sich eben das erste Mal ausgetauscht.
Okay,
Und vielleicht nur
aber
kurz, was immer sehr schön ist, also jetzt, ich will jetzt hier nicht abschweifen, aber es
ist in
war insofern
Ordnung.
ein Schlüsselereignis, dass man sich 1958 entschieden hat, dass man diese gesamte Fusionsforschung deklassifiziert. Also vorher war das alles der Geheimhaltung unterlegen. Und das war so relativ bedeutend eigentlich und auch eindrucksvoll, dass man zum Höhepunkt des Kalten Kriegs gesagt hat, wir machen das jetzt so, dass es nicht mehr der Geheimhaltung unterliegt und dass ihr euch eben austauschen dürft. Es mag sein, dass die Militärs da vielleicht zu wenig Interesse dran hatten, das weiß ich nicht, oder dass es
Naja,
da.
ich denke, also in den USA hat man die erste Wasserstoffbombe, also die ersten Atombomben mit Kernfusion, glaube ich, 52 gebaut, 53 dann die erste reine Wasserstoffbombe und ich glaube in Russland ungefähr zur gleichen Zeit letzten Endes.
Genau. Da war das dann recht schnell klar, dass beide haben die Wasserstoffbombe und
Ja.
so ein Kernfusionsreaktor, gut, ist nett zu haben, ist irgendwie kompliziert, aber so richtig militärisch nutzen kann man das nicht. Also könnt ihr da euch ruhig austauschen, wahrscheinlich ging das so die
Ja,
Richtung.
wahrscheinlich irgend so in der Richtung, ja. Aber ich hatte so den Eindruck, auch nach heutigem Stand der Kenntnisse, also jetzt, da man weiß, dass man was für Verlustprozesse man hat, die Größe des Reaktors ist ja doch ein erheblicher Faktor, ne?
Richtig, genau. Da gibt es mir diese schöne Analogie mit dem Säugetier. Also das ist ja ganz einfach, Volumen vergrößert sich mit der dritten Potenz des
Genau.
Radius, Oberfläche mit der zweiten. Und das ist, ich weiß gar nicht, wo ich das erstmal gehört habe, auf irgendeiner Sommerschule, glaube ich. Aber ich finde das mal, da kann man sich klar vorstellen, so ein Säugetier gibt es ja auch eine gewisse Mindestgröße. Ich glaube, das ist irgendwie die Spitzmaus. Darunter geht nichts mehr, weil dann der Energiefluss zu groß ist. Und das ist bei so einem Fusionsreaktor auch so, das stimmt. Der muss groß sein, damit er ja, effizient ist, damit er entsprechende Energie freisetzen kann auch.
Genau, also prinzipiell ist es fast egal, was für eine Technik benutzt. Wenn man das Ding nur groß genug baut, dann kriegt man irgendwann die Bedingungen hin, um ja, Fusion hinzukriegen, ne?
Richtig, genau.
Wo lagen die? Also wo liegen die mit so, ich sag mal, herkömmlicher Technik, ohne dass man jetzt gleich auf Supraleiter und Ähnliches zurückgreift? Also, oder, nee, Moment. Wir haben den Ether, ne?
Richtig, genau.
Ether hat so eine Größenordnung von 2 Meter, also dieser äußere Donut hat so einen Durchmesser von 2 Metern, ne?
Ja.
Und richtig, also der große Ring an sich sind irgendwas um die 4 Meter, ne?
Ja, also ITER, die Zahlen habe ich jetzt auch gar nicht im Kopf. Ist noch ein bisschen, ich glaube, doch 2 Meter ist der Radius von dem Plasma selber genau. Und der große Radius, also der von dem Donut, wie man, oder von dem Torusreifen oder was,
Torus, ja.
ja, der liegt, glaube ich, größenordnungsmäßig 5 Meter. Da müsst ihr jetzt aber nochmal
Ah, okay,
nachgucken.
gut,
Ich glaube,
ja.
5,5 Meter oder sowas, ja. ITER ist noch zu klein, um als wirklicher Demonstrationsreaktor, also als Prototyp für ein Kraftwerk zu laufen. Das müsste noch ein bisschen größer sein.
Aber ist relativ nah dran, ne?
Ja, genau. ITER wird schon dazu in der Lage sein, Energie freizusetzen. Das ist das Entscheidende. Also
Ja,
ITER hat ja
also
dieses Ziel,
ich sag
das
mal, freisetzen ist ja nicht das Problem. Beim Jet hat man ja
richtig.
mit einer, hat man ja, also Jet ist der
Hm.
Joint European Torus,
Genau.
derzeit einer der größten,
Das größte, ja.
war das größte. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt diverse in dieser Größenordnung.
Ja, Jet ist schon
Und
einzigartig. Also Jet ist
ja.
tatsächlich einzigartig. Das ist dann, also Jet ist schon mal deutlich größer noch als so Experimente wie Aztecs Upgrade, was hier in Garching steht, der Tokamak. Da, also von der Größenordnung gibt es ein paar wenige, aber Jet ist wirklich einzigartig von seiner Größe her.
Okay. Und das Ding ist ungefähr so alt wie ich. Also das Ding wurde
Ja, genau.
eröffnet, als ich geboren wurde. So 83 rum, ne?
Ja.
Und ist halt echt alt.
Ja, das stimmt.
Ja. Auf jeden Fall, dort hat man ja mit 24 Megawatt Heizleistung immerhin 40 Megawatt rausgekriegt an thermischer Leistung. Also so schlecht. Also ist nicht so, dass man Fusion noch nie hingekriegt hätte.
Nee, richtig, genau. Es gibt zwei Experimente, wo man Fusion wirklich, also ich meine, den Fusionsprozess selber hat man natürlich schon mehrfach untersucht, aber wo man praktisch Fusion in einem Plasma untersucht, da gibt es zwei Experimente, das ist JET. Wenn man da eine Gesamtenergiebilanz aufstellt, dann kommt man auf so eine Abschätzung, dass man 60% der Energie, die ich reingesteckt habe, um das Plasma aufzuheizen, habe ich wieder rausgekriegt. Also da spricht man von dem sogenannten Q-Faktor und der lag bei 0,6. Also die
Ja.
reingesteckte Heizleistung, 60% davon habe ich wieder rausgekriegt durch Fusionsprozesse. Und dann gibt es noch ein zweites Experiment in den USA, der TFTR, Test Fusion
Ja.
Tokamak Reaktor oder so. Der
Ja.
hat am Ende seiner Lebenszeit, hat man auch entschlossen, dort nochmal Deuterium-Tritium-Experimente zu machen, war aber deutlich geringer als diese Faktor von 0,6. Und ITER soll jetzt ja das erste Mal größer als 1 sein. Das heißt, da wird man Q gleich 10 ist da das Ziel, was ITER sich praktisch auf die Fahnen geschrieben hat und was es entsprechend dann auch zu erreichen gilt.
Ja, und ich habe zumindest immer das Gefühl, dass das eine relativ gut ausgemachte Sache ist. Oder gibt es da mehr Zweifel, als ich mir das vorstelle?
Nee, also das ist eine relativ gut ausgemachte Sache. Es gibt natürlich Zweifel, wie die Wandmaterialien sich verhalten, wie die Alpha-Teilchen insgesamt zur Heizung beitragen. Das ist was, also die
Ja, also
Alpha-Teilchen, die im Fusionsprozess
die
entstehen.
Heliumteilchen letzten
Genau,
Endes.
die Heliumteilchen, die Produkt des Fusionsprozesses sind, da hat man eben experimentell noch nicht so viel Erfahrung mit. Natürlich ist das alles gut moduliert und ITER ist gut durchdacht. Insofern ist man sich relativ sicher mit dem Q gleich 10, das auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, habe ich vor einiger Zeit auch gesehen. Also die Entwicklung in der Technik schreitet ja fort und es gibt inzwischen deutlich bessere Supraleiter auch.
Genau.
Also ich meine, Jet, da reden wir noch von, sind das überhaupt Supraleiter? Ich weiß gar
Nee,
nicht.
nein, Jet hat
Auch noch
konventionelle
nicht.
Spulen, ja.
Okay. Aber da haben wir so Magnetfeldstärken um die 3, 3,5 Tesla, 3,5, glaube ich. Bei ITER sollen es 4-mal so viel sein, 14. Und ich glaube, so der aktuelle Stand der Technik liegt irgendwas bei 22. Ja, was. Und ich habe halt auch gelesen, okay, würde man jetzt praktisch einen Torus so groß wie Jet nehmen und da ein Magnetfeld halt mit 22 Tesla benutzen, könnte man das praktisch ungefähr auf dasselbe Niveau wie Ether bringen. Haut das ungefähr hin?
Also das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Ich bin mir jetzt nicht genau mit den Zahlen vertraut, aber doch, man könnte schon, wenn man jetzt versuchen würde, wenn es rein um das Magnetfeld geht, das abzugraden, da kann man schon Jet noch, könnte man Jet deutlich voranbringen, das stimmt, ja.
Ja. Gibt's da so Daumenregeln, wie das? Also ich habe diverse Gleichungen gesehen mit ja letzten Skalierungsfaktoren, aber gibt's da irgendwie eine gut zu merkende Daumenregel, dass man sagen kann, okay, eine Verdoppelung des Magnetfelds bringt das und das, eine Verdoppelung folgender Dimensionen bringt folgendes und so weiter?
Also es gibt jein, also es gibt so, man hat so Skalierungsgesetze und wo man praktisch sämtliche Experimente oder relevante Fusionsexperimente auf der Welt, wo man die versucht, irgendwie die Performance zu messen und dann auch gucken, ob man daraus was lernen kann, welche Parameter ich wie ändern muss, damit ich eine bessere Performance hinkriege.
Ja.
Und ein wichtiger Parameter für die Performance ist immer der Energieeinschluss, die Energieeinschlusszeit.
Ja.
Das ist praktisch die Zeit, ja, wie lange ein Teilchen im Plasma eingeschlossen ist, bis es an die Wand geht. Das ist eigentlich ein relativ wichtiger Parameter, weil Temperatur und Dichte kriegt man alles schon hin. Das ist kein Problem, also auf die nötigen Parameter zu kommen für Fusion.
Ja, das ist immer etwas irritierend in der Berichterstattung, dass dann so viel Wert darauf gelegt wird, gerade auch die Temperatur. Weil der Punkt ist halt, ja, das ist jetzt nicht mehr so problematisch.
Nee, das stimmt. Also,
ist halt beeindruckend, klar, logisch. Irgendwie ja. 30 Millionen Kelvin oder so, aber man sagt, wenn du dann umgekehrt sagst, wie viel Elektronenvolt sind das? Ein paar Kilo Elektronenvolt, ne?
Genau, das sind dann so 10 Kilo Elektronenvolt oder sowas.
Ja.
Und in der Tat, also gerade, also die Temperatur hat man wirklich schon sehr früh hingekriegt. Das ist tatsächlich, ja, das ist relativ erstaunlich. Also da haben die Russen, das war praktisch der Tokamak in den 60er Jahren und auch in den 70er Jahren hat, vor allen Dingen 70er Jahren, hat eben dadurch geglänzt, dass sie praktisch die Temperatur für die Fusion fast schon hinbekommen hatten und hat dadurch alle verblüfft. Das wollte man erstmal gar nicht glauben. Ja. Nicht, weil man den Russen das nicht zutraut, sondern einfach, weil man so beeindruckt war von der Performance. Und also das
ja,
schafft man schon
also
lange.
Also so richtig. Also man hat schon vieles den Russen nicht zugetraut, also auch in der Raumfahrt und so. Also da ist es zu einigen Überraschungen nach dem Kalten Krieg gekommen. Ach, das stimmt ja doch, verdammt.
Ja, also es war so ein bisschen war es vielleicht auch so, aber
ja.
Also eigentlich, es gibt eine lange intensive Zusammenarbeit mit den Russen, aber trotzdem war es nachher so, dass man als auf den ersten Tagungen die Russen ihre Ergebnisse gezeigt haben in den 60er Jahren, ich glaube es war Ende der 60er, Anfang der 70er, dann hat man gesagt, nee, Moment, das kann ja gar nicht sein. Und wie habt ihr das denn gemessen? Und dann, wir würden ja gerne, dürfen wir mal vorbeifahren und selber messen. Und dann ist da so eine Delegation angeführt von Engländern dorthin gefahren, von Briten dorthin gefahren und hat praktisch mit ihren eigenen Messgeräten nochmal die Ergebnisse nachgemessen. Und dann hat man gesehen, oh, der Tokamak ist offensichtlich das Experiment, wie man gehen sollte. Und deswegen gab es in den 70er Jahren eine große Ausrichtung Richtung Tokamak.
Ja, und das Problem beim Tokamak ist ja, dass der nicht dauerhaft laufen kann. Also ein Teil des also der wichtigste Teil von dem Einschluss kommt halt letzten Endes durch die Variation eines Magnetfelds. Und die kommt halt bloß zustande, indem man, warte mal, nee,
also,
wie
genau,
soll
also
man es richtig ausdrücken? Ja.
Also es ist richtig, dass der Tokamak nur also gepulst betrieben werden kann.
Ja.
Und das kommt vor allen Dingen daher, dass ja beim Tokamak das Magnetfeld, ein Teil des Magnetfeldes wird dadurch erzeugt, dass im Plasma ein Strom selber getrieben wird.
Genau, ja.
Ein toroidaler Strom. Und der wird eben induziert über den Transformatoreffekt. Und da kann man ja nur was induzieren, wenn sich außen eine Spannung ändert.
Genau,
das heißt, ich rammt eine Spannung hoch und runter und dadurch erzeuge ich einen Strom. Und dadurch ist es inhärent vorgegeben, dass er nur gepulst betrieben werden kann. Jetzt ist es so, dass ITER soll da einen ganz wichtigen Schritt machen. Also es gibt da dann Ströme, die man versucht im Plasma zu treiben, die dann durch Plasma selber generiert werden, die praktisch diesen Strom ersetzen sollen.
Mhm.
Und da wird ITER ganz wesentliche Erkenntnisse dann hoffentlich liefern. Also ein Ziel von ITER ist es eben auch, diesen Strom selbstgetrieben im Plasma, dass der praktisch einen Großteil dieses extern getriebenen Stroms ersetzen soll.
Ah, okay. Was ist das? Also ich höre öfters mal sowas wie halt, dass man neutrale Partikel da reinschießt. Aber ich glaube,
genau.
Das ist nur zu heiß. Ich habe das im Wesentlichen im Zusammenhang mit Heizung gehört, aber es scheint wohl auch was anderes zu sein.
Richtig, genau. Das ist noch was anderes jetzt. Also und das ist ein sogenannter Bootstrap-Strom oder Bootstrap-Strom. Das ist von dem Also wir kennen ja den Münchhausen, der sich selber an seinen Haaren aus dem Sumpf zieht, und bei den im angelsächsischen Raum, das ist, der zieht sich, glaube ich, an den Schnürsenkeln aus dem Sumpf raus.
Ja.
Und das sind dann die Bootstraps, und entsprechend generiert das Plasma, also aufgrund von, ja, von Teilcheneffekt, Teilchendrift, Teilcheneffekten, wenn man so will, generiert es einen Nettostrom, der im Plasma fließt, wenn man das Magnetfeld geschickt dimensioniert, und auch wenn man Temperatur im Plasma hoch genug hat, sodass man eine bestimmte, also eine Stoßrate, ist mir relativ wichtig, wie häufig stoßen die Teilchen im Plasma miteinander. Und wenn man da in einem richtigen Parameterbereich ist, dann kann man es schaffen, dass eben ein Nettostrom im Plasma fließen kann. Und der hat aber gar nicht so viel zu tun, erstmal mit extern getriebenem Strom, das gibt es auch, das ist richtig.
Okay.
Das ist dann das, wie zum Beispiel durch Neutralteilchen eingeschlossen, Entschuldigung, oder durch Mikrowellen oder Radiowellen. Aber die Grundidee ist, dass man eben versucht, diesen sogenannten Bootstrap-Strom, der ja vor allen Dingen eigentlich auf Teilchenbahnen in den komplizierten Magnetfeldgeometrien beruht, der dann das Plasma am Leben halten soll. Das ist aber etwas, was man nur im Tokamak haben möchte.
Ja, seit wann weiß man das überhaupt? Also, weil ich habe in Plasmaphysik reingeschaut und also in Plasmadynamik reingeschaut, und ich habe da ehrlich gesagt überhaupt nichts verstanden. Es ist eines der komplizierteren Felder, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Ja, das stimmt. Also Plasma ist, oder Plasmaphysik ist relativ interdisziplinär. Gut, heutzutage gilt das für viele Bereiche der Physik, aber dieser Effekt, der gehört zum sogenannten Bereich der Neoklassik, dieser Bootstrap-Strom. Neoklassik ist etwas, da müsste ich jetzt mal, seit wann beschäftigen wir uns mit Neoklassik? Ich vermute mal, das wird seit den Ende 70er, Anfang der 80er, ja, 80er wahrscheinlich, seitdem weiß man das, ja, in dem Bereich wird das liegen.
Okay, und wie hat man das gemacht? Hat man das analytisch gemacht, oder hat man da letzten Endes das Ganze mit Computern ausgerechnet?
Man hat recht viel durch Experimente gelernt.
Einfach, okay, gut.
Man hat sich gewundert von Experimenten und hat das denn versucht am Computer, also analytisch zunächst, und dann aber auch gerade in den 80ern ging es ja los mit großen Computern, vor allem Ende der 80er, da hat man dann natürlich viel auf Computercodes zurückgreifen können, die einem viel geholfen haben.
Ja.
Der Stellarator zum Beispiel wäre ohne Computer, ohne leistungsfähige Computer, wäre der nicht möglich gewesen. Also das Design der Magnetfeldspulen in dem Stellarator, der ja eben, wo das Magnetfeld ausschließlich durch externe Spulen erzeugt wird und eben nicht auf einen internen plasmagetriebenen Strom abhängt, das Design kann man erst seit den Ende der 80er, Anfang der 90er vernünftig machen.
Ja, ich komme aus Zeitz, also einige dieser Spulen wurden bei uns um die Ecke, wo ich herkomme, gewickelt. So ein bisschen kenne ich es. Auch wenn Zeitz ansonsten eine relativ traurige Stadt ist. Also so von, es ist echt nicht mehr viel übrig.
Okay, da war ich jetzt noch nicht, ich kenne das nicht.
Ja.
Also Jena kenne ich, da war ich auch schon mal auf einer Tagung, das ist schön, aber Zeitz kenne ich jetzt nicht mehr.
Ja, es ist halt nicht mehr viel übrig. Wir hatten die größte Kinderwagenfabrik der Welt und die ist dann halt mal eben geschlossen worden.
Ja,
und dann noch so diverses andere und es ist eine traurige Geschichte eigentlich. Ah ja, gut.
Anderes Thema.
Zurück zum Thema, ja.
Also deine ursprüngliche Frage war ja nach der Energieeinschlusszeit und das Magnetfeld damit zusammenhängt. Da sind wir jetzt ein bisschen abgekommen, aber das war die ursprüngliche Frage, glaube ich, ne?
Ja.
Genau. Also was ich damit sagen wollte ist, wo ich hier praktisch stehen geblieben war, ist, dass man als einen wesentlichen Performance-Parameter diese Energieeinschlusszeit hat.
Ja.
Und da gibt es eben diese Skalierungsgesetze und das,
das Einfachste ist ja eigentlich, du baust das Ding einfach größer, dann bleiben die Dinger, wenn sie gleich schnell sind, länger drin.
Richtig, genau.
Mhm. Das ist das Simpelste.
Und zwar in allen Dimensionen, also sowohl der Durchmesser der große Durchmesser des Tores und dann der kleine Durchmesser, der kleine Radius, die baue ich beide möglichst groß, das stimmt. Dann eine hohe Dichte hilft, bis zu einem gewissen Maße, die darf auch nicht zu hoch sein, aber in einem gewissen Maße hilft das. Und das Magnetfeld ist aber auch wichtig. Also größeres Magnetfeld bedeutet, ich kann mehr Teilchen eigentlich einschließen. Also das Magnetfeld skaliert da positiv mit. Das heißt, größeres Magnetfeld verhilft mir zu einer besseren Einschlusszeit. Das ist schon, ist schon so, dass Magnetfeld wichtiger Parameter ist. Allerdings skaliert Magnetfeld, da skalieren die Kosten sehr stark mit dem Magnetfeld.
Okay.
Okay, und mit der Größe? Also wie viel kostet es, wenn man einfach mit der gleichen Technik das Ding einfach größer baut? Weil ich habe so rein vom Gefühl her, zumindest wenn es ein Tokamak ist, denke ich mir, Mensch, du hast halt einfach dann mehr einzelne Segmente. Da kann man doch eigentlich so von Skalen, also von Skaleneffekten und so weiter profitieren, dass man halt diese Segmente dann halt nicht 8-mal baut, sondern was weiß ich, 32-mal.
Klar, das stimmt natürlich, ja, das ist richtig. Nichtsdestotrotz, ich glaube, beim Magnetfeld ist es so, das Magnetfeldvolumen, das skaliert mindestens mit der zweiten Potenz, wenn nicht mit der dritten, also von den Kosten her, da bin ich jetzt nicht so sicher. Ja.
Okay,
also das wird immens teuer. Und dann natürlich irgendwann hast du schon auf technologische Grenzen gesetzt, weil du musst ja die Magnetfeldspulen, die müssen ja umso höhere Ströme liefern, also damit umso höhere Magnetfelder, desto größer du das Volumen baust, damit du im Zentrum noch ein großes Magnetfeld hast auch.
Ah, okay, na, das ist mal was Neues. Das hab ich bisher noch nicht verstanden. Okay, ja, also genau. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, ich baue das Ding richtig groß und dann ist es egal, ob ich ein schwaches Magnetfeld habe oder nicht, sondern du musst, umso größer das Ding ist, umso stärker muss das Magnetfeld auch sein.
Das Prinzip des klassischen Tokamaks, ja. Es gibt da auch wieder, vielleicht bist du darüber gestoßen, sogenannte sphärische Tokamaks.
Ja.
Die gehen ein bisschen anderen Weg. Die arbeiten mit erheblich geringeren Magnetfeldern. Und werden aktuell getestet und da vielleicht wolltest du darauf hinaus auch, gerade bei der Entwicklung von neuen Supraleitern, könnte das eine interessante Alternative sein, die aktuell am MIT erprobt wird. Ja.
Okay.
Und auch nicht nur am MIT, sondern auch in Europa, in das Kern, das Fusionsforschungszentrum, eines der großen in Europa, ist ja in Culham in Südengland, dort wo auch der JET steht und dort steht eben noch ein anderes Experiment, das ist eines dieser sogenannten sphärischen Tokamaks. Die sehen dann mehr aus wie so ein Apfel, wo man in der Mitte den Kern rausgenommen hat.
Genau, ja, dieses Spheromax. Oder ist das wieder was anderes?
Spheromax ist wieder ein bisschen was anderes. Also sphärischer Tokamak heißen die dann, genau, ja.
Ach, du liebes bisschen. Okay. ja, also es ist halt, ja, es fehlt etwas an Übersicht bei dem Ganzen.
Richtig, also es gibt da ein sehr schönes Buch, was gerade, wenn man Physik interessiert ist und so wie du vorgebildet sowieso, dann ist das zum Beispiel, da gibt es eins von dem Herrn Chen, das nennt sich Indispensable, also ich will jetzt ja keine Schleichwerbung machen, aber das nennt sich heißt der genau Titel? Also wenn du willst, kann ich dir den Titel nochmal schicken.
Ja.
Auf den genauen Titel komme ich jetzt nicht, aber also das ist ein sehr schönes Buch, das erklärt Buch. Entschuldigung, mein Handy klingelt gerade.
Sorry. Kein Problem.
Jetzt habe ich. Das erklärt auf jeden Fall dem interessierten Leser. Also es ist nicht ganz einfach geschrieben, aber für jemanden, der ein bisschen Hintergrund hat, alles zu verstehen, ergibt einen geschichtlichen Überblick und auch über die verschiedenen Konzepte auf einem Niveau, was man gut verstehen kann. Von jemandem, der seit 40 Jahren auf dem Gebiet arbeitet. Also
ja.
Ich schreibe das mal auf, dass ich dir das nachher nochmal schicke.
Ja.
Falls es dich interessiert, ja.
Irgendwie Chen and Indispensable irgendwas.
Ja, genau. In Indispensable Truth heißt es, glaube ich, genau.
Ah, okay. Die wichtigsten Dinge sind starke Magnetfelder. Ich glaube, da kommt man nirgendwo ringsrum, weil das ist halt Mittel der Wahl, die Dinger einzuschließen. Zumindest was Tokamaks und so weiter angeht und Stellarator. Es gibt ja auch die Idee, das Ganze mit Trägheit einzuschließen.
Genau.
Wobei ich es gibt ja diese National Ignition Facility in den USA. Da habe ich aber das sehr, sehr starke Gefühl, dass es dort überhaupt nicht um Kernfusion für ein Kraftwerk oder was in die Richtung geht, sondern einfach um Atomwaffentests.
Ja, also die Kernfusionsforscher, die es dort ja auch gibt, die haben da einen relativ schweren Stand, weil das stimmt, also die Experimente, die sind halt, die haben den offiziellen, die schöne Sache, Kernfusion zu erforschen, aber natürlich haben die den militärischen Hintergrund, dass es dort eben um atomwaffennahe Experimente geht. Also da werden keine Atomwaffentests gemacht, aber es geht darum, dass man Simulation benchmarkt praktisch, weil man man darf ja keine Atomwaffentests mehr machen, was ja auch gut so ist. Und Um aber ihre Atomwaffen trotzdem weiterzuentwickeln oder darüber mehr zu lernen, macht man viele Simulationen. Aber jetzt ist man da in einem extrem nichtlinearen Bereich. Das heißt, man hat sehr hohe Energien, wo man sehr schwierig nur simulieren kann. Und da macht man dann entsprechend kleinere Experimente, wo man einfach hohe Energie erzeugt und versucht zu verstehen, was bei hohen Energien passiert. Und das dann wiederum in die Atomwaffensimulationen einzufließen. Das stimmt. Und da haben die Fusionsforscher dort manchmal ein bisschen schweren Stand, um praktisch dann auch zu ihren Ergebnissen zu kommen. Also das stimmt.
Umgekehrt gibt es natürlich auch andere, die auch auf Trägheit gehen. Eines der schönsten Dinge, einfach vom Konzept her. Ich mag das Konzept, ich habe keine Ahnung, ob das klappen kann. Ehrlich gesagt, ich habe da meine Zweifel. Das ist ja das Ding mit dieser geschmolzenen Bleikugel, wo man dann halt parallel gleichzeitig von allen Seiten drauf hämmert.
Ja, genau.
Ich muss einfach sagen, das ist so vom Konzept her ist das so unglaublich elegant, dass man sagen möchte, Mensch, Leute, baut das Ding. Aber weißt du, einfach so vom Konzept her, das ist einfach irgendwie toll. Aber ja, ob das sinnvoll ist, ist eine zweite Frage.
Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, dann waren das ja ursprünglich ein kleineres Startup gewesen und die jetzt Gelder eingesammelt haben. Wie heißt diese Firma nochmal? Ist das... Also das Interessante vor allem an diesem Konzept ist ja, das ist ja eine Firma, die das erforscht. Das ist ja eine Firma, die es geschafft hat, Gelder einzusammeln dafür und Investoren zu überzeugen, dass das ein interessantes Konzept eventuell ist.
Ja, und das gibt es ja in den USA relativ häufig, ne?
Genau, also Tri Alpha ist da sicherlich der größte Vertreter. Helion Energy, glaube ich, gibt es noch. Denn General Atomics finanziert auch.
Dann gibt es ja Trägheitseinschluss auch noch letzten Endes mit, ich will es nicht Teilchenbeschleuniger nennen, aber was in der Richtung, halt so ein Plasmabeschleuniger, der mit relativ hohen Geschwindigkeiten Plasma von verschiedenen Richtungen auf eine Stelle praktisch schießen soll. Ich habe keine Ahnung, wer das nun wieder gemacht hat. Hast du davon schon mal was gehört?
Nee, also es gibt, was es gibt, ich weiß nicht, ob du das vielleicht verwechselt. Also was es gibt, ist gerade bei Tri Alpha und da gibt es noch ein Unternehmen, die das auch macht, der Name jetzt gerade nicht einfällt, die deutlich kleiner sind. Also da ist die Idee in der Tat, dass man zwei Plasma-Tori, also zwei Plasma, ja Tori ist glaube ich der richtige Plural, erzeugt und die dann aufeinander zufliegen lässt mit unglaublich hohen Geschwindigkeiten. Das ist die gesunde, sogenannte Alphen-Geschwindigkeit. Im Plasma, also die lässt man aufeinander zufliegen und die sollen dann in diesem Plasma, was miteinander kollidiert, soll dann Fusion passieren, das stimmt, aber das ist halt eine Firma, da ist nicht viel bekannt über die Experimente, die jetzt gerade so langsam an die Öffentlichkeit gehen. Ich weiß nicht, ob das ist, was du meinst.
Das kann sein. Ja, also ich habe halt so von solchen und ähnlichen Konzepten habe ich gehört. Ich weiß nicht, also die haben nicht viel veröffentlicht, was Ergebnisse angeht, ne?
Genau, also das ist dann immer schwierig zu beurteilen. Also es ist eine große Firma, die ist sicherlich ernst zu nehmen. Und die machen sicherlich auch tolle Forschung, aber ja, wenn halt, es ist halt, seit kurzem sind die praktisch erst auf Tagung, seit kurzem, eigentlich erst seit letztem oder maximal vorletztem Jahr im Groß, also sind die dominant oder prominent auf Tagung unterwegs und vorher gar nicht und entsprechend ist da noch nicht so viel bekannt.
Okay. Dann gab es ja vor Ende vorletztes Jahr, also etwas mehr als ein Jahr ist es her, als Lockheed Martin sich gemeldet hatte, ne? Genau, mit Skunkworks, mit einem Reaktor, der letztendlich ein altes Konzept wiederbeleben sollte, von den Magnetspiegeln.
Richtig.
In Kombination halt mit so einem, wie nannte sich das, C-Pinch, ne? Was in der Richtung?
Ja, stimmt, irgendwie CFR-Konzept oder sowas hieß das, glaube ich, ja.
Ja, kann sein.
Ja, das stimmt. Also da hat Lockheed Martin aber eigentlich der Fusions-Community keinen Gefallen getan, weil die haben halt behauptet, dass sie in 5 Jahren haben die einen Reaktor, der auf dem LKW passt und der sowas, ich weiß nicht, 100 Megawatt, 200 Megawatt freisetzen kann.
Ja, ja.
Und das ist schon relativ klar, wenn man sagt, in 5 Jahren haben wir das fertig und haben einen Reaktor, das wirkt relativ unseriös, vor allen Dingen, wenn man sich die Patente anguckt und auch das, was darüber bekannt ist. Das sind da keine Details erzählt, wie sie jetzt genau bestimmte Probleme handeln, die mit diesem Konzept, was ja in den 60er Jahren, 70er Jahren schon erforscht wurde, verworfen wurde, die man damit hatte, wie die diese Probleme handeln. Also das wird nicht wirklich behandelt und daher, ja, sowas ist dann halt schade, weil jetzt, dann könnte man jetzt als unbedachter Leser meinetwegen denken, okay, die Fusions-Community macht da schon wieder irgendwas und behauptet, in 5 Jahren ist es soweit und wird ja wieder doch nichts oder warum schafft die Firma das, wenn man das jetzt ja glaubt und warum brauchen die Leute mit ITER so lange dafür, also das ist so ein bisschen ärgerlich eigentlich sowas.
Ja, es war extrem großspurig und es war einfach nicht glaubhaft. Das war das war echt unschön eigentlich. Mhm. Aber ich meine, ich kann mir das vorstellen, dass man alte Konzepte eventuell wiederbeleben kann, einfach weil man sagt, okay, damals hat man ein paar Tester hingekriegt mit den Magneten. Heutzutage haben wir wirklich ernstzunehmende Supraleiter, die halt auch mal eben auf 20 Tesla oder sowas kommen. Ich kann mir so vom Prinzip her kann ich mir halt vorstellen, dass nehmen wir mal ein altes Konzept, hauen da richtig ordentlich starke Magnetfelder drauf und dann gucken wir nochmal.
Ja, vor allem, weil man ja auch mit der Theorie weit ist und weil man eben heutzutage sowas halt auch im Rechner natürlich vielleicht mal simulieren kann. Also, dass wenn man sich ein schönes Modell überlegt, dann kann man solche alten Konzepte natürlich nochmal auf Herz und Nieren testen und abklopfen, weil man mit der realistischen Beschreibung viel weiter ist. Das ist schon richtig klar.
Ja. Aber gibt's da irgendwie so ernsthafte Zusammenfassung, Überblick, irgendwas? Weißt du ungefähr, was ich meine? Also irgendwie, dass man sagt, okay, welche Konzepte sind wie realistisch und welche Bedingungen müsste man haben, um das Ganze umzusetzen, beziehungsweise wo sind da noch die Hürden?
Ja, also ein Teil dieser Konzepte sind wirklich sehr schön in diesem Buch von dem Herrn Chen abbehandelt. Also der gibt da auch über diesen magnetischen, also auf das Konzept, auf dem der Lockheed Martin auf das Konzept beruht, das wird dort auch behandelt.
Ja.
Und das gibt eigentlich einen schönen Überblick über verschiedenste Konzepte. Geht auch, also Trägheitsfusion wird genauso genannt auch und das ist da eigentlich ein schöner Überblick.
Ja.
Ist halt auf Englisch geschrieben, also gibt es glaube ich keine deutsche Fassung.
Okay, das ist für mich jetzt nicht das Problem.
Okay.
Für andere natürlich auch. Für andere ist es natürlich anders, das ist immer so. Ja. halt wie gesagt, also was die Frage, die ich mir immer stelle, ist halt, wie viel kann man damit einfach ändern, dass man sagt, okay, wir bauen einfach letzten Endes größere Reaktoren, ob es damit eigentlich schon getan ist. Also wie gesagt, das ist so der Eindruck, den ich immer hatte, wenn ich das gelesen habe, okay, wir bauen einfach einen größeren Reaktor. Vielleicht nicht unbedingt mit dem, dem kleineren Radius, also von dem Torus letzten Endes. Vielleicht das nicht unbedingt größer machen, weil man dann wieder ein stärkeres Magnetfeld braucht, aber den Durchmesser größer machen. Müsste ja dann eigentlich funktionieren, ne?
Ja, genau. Also im Prinzip schon. Ist natürlich mal so ein bisschen so eine Frage, wie will man Forschung betreiben? Also da ist es natürlich schon nicht verkehrt, dass man macht zwar große Schritte, aber jetzt auch nicht allzu große Schritte. Also zum Beispiel Wendelstein 7X ist ein Experiment, mit dem man zeigen will, dass dieses Konzept eben auch reaktortauglich ist. Und Wendelstein 7X sollen ja primär keine Fusionen untersucht werden und auch keine Fusionsprozesse eigentlich stattfinden. Und man wird aber damit zeigen, dass das Stellarator-Konzept reaktortauglich ist. Und dann wäre der nächste Schritt tatsächlich, könnte man sagen, okay, wir brauchen jetzt nicht nochmal ein Wendelstein ITER, sondern wir können direkt, können wir praktisch einen Schritt machen zu einem Demonstrationskraftwerk von dem, was wir darüber gelernt haben, weil man eigentlich nur einmal zeigen will, okay, guckt, wir können das bauen, das ist zwar kompliziert, aber es geht und es hält eben auch das, was wir mit unseren Simulationen versprochen haben. Ja. Und insofern ist das schon vernünftig eigentlich von dem Forschungsgesichtspunkt her, dass man praktisch Schritt für Schritt macht, guckt, passen meine Modelle, ah, wunderbar, passt alles. Und dann, hier müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren, weil das mit den Wandmaterialien habe ich ein bisschen unterschätzt, aber dann nehmen wir ein anderes Wandmaterial, andere Wandmaterialien. Das ist eines der
Forschungsschwerpunkte bei ITER. Und die Wandmaterialien, die untersucht man jetzt auch gerade im JET. Also im JET hat man ja jetzt andere Wandmaterialien eingebaut. Diesen ITER-like Wall. Also man hat halt wirklich die Materialien, was war es? Es war nicht mehr Kohlenstoff, es war Wolfram, ne?
Genau.
Dann nimmt man, ja. Wolfram und Beryllium, glaube ich, ne?
Irgend genau, Wolfram und Beryllium, genau,
richtig. Kann dann schon mal testen, ob das soweit klappt oder nicht.
Genau, also das kann man praktisch, das ist Da ist so ein bisschen die Idee, dass man eben nicht natürlich alles das erste Mal in ITER macht und dann sieht, oh, jetzt haben wir die ganze Wand mit unserem neuen Stahl verkleidet oder mit Wolfram, mit Beryllium und stellen irgendwie fest, das ist doch nicht so gut. Und dann baut man eben, entweder nimmt man was da, Jet zum Beispiel, versucht das dort zu testen oder, was es eben auch gibt, man versucht, kleine, in Anführungszeichen, kleine Anlagen zu bauen, wo man praktisch nur diese Energieflüsse also diese Plasma-Energieflüsse auf Wandkomponenten untersucht. So was ähnliches wie ein Plasma-Windkanal, wenn man eigentlich so will.
Ja.
Wo dann nur relativ starke Flüsse praktisch sind. Und das kann man dann oft in Kooperation vielleicht mit Universitäten noch machen, weil das nicht ganz so Riesenexperimente sind, die ausschließlich vom Max-Planck-Instituten finanziert werden können.
Ja.
Sondern da kann man vielleicht mit Unis das irgendwie auslagern. Sowas ist dann immer ganz reizvoll, dass man praktisch so kleine Teile versucht abzuspalten. Und ja.
Ja.
Aber Wandmaterialien ist auf jeden Fall ein Topic, was auch wichtig ist in ITER. Also, ja.
Sagen wir mal, man hätte jetzt Geld, was weiß ich, von Chinesen oder so. Also wir hätten Geld. Und würden jetzt sagen, okay, wir machen jetzt sowas wie ein Apollo-Programm und sagen, okay, wir nehmen irgendwie die bestmögliche Technologie oder mehrere und sagen einfach, okay, wir müssen jetzt in kürzestmöglicher Zeit einen Fusionsreaktor bauen, der funktioniert. Mit größerer Sicherheit. Was würde man dann machen? Also ich würde mir sowas vorstellen können, wie dass man sagt, okay, wir bauen halt einen Tokamak, aber wir bauen den halt richtig groß, halt also, nur, was weiß ich, 100 Meter groß, Durchmesser und dann läuft das schon.
Genau,
wie naiv ist das?
Ach, das ist nicht allzu naiv. Also das beruht ja auf Modellen. Ich meine, man setzt sich hin, man hat ja Modelle für den Tokamak, sagt dann, okay, wie groß muss ich das machen, wenn ich jetzt mein Demonstrationskraftwerk haben möchte. Man hat relativ viel bereits gelernt aus Konstruktion von Teilen für ITER, also mit Spulenkonstruktion und auch Wandkonstruktion. Bei WSIMX hat man viel gelernt. Das kann man wiederum einfließen, weil das ist ja, sind ja alles enge Kooperationen mit Industrie. Und dann kann man sich schon hinsetzen und sagen, so, jetzt brauchen wir eine Planungsphase von, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so. Das muss natürlich, also ich meine, das dauert denn schon, weil man muss
es
ja...
Ist halt eine Frage, inwiefern man bereit ist, das Ganze im Prozess zu ändern, beziehungsweise inwiefern man bereit ist zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, wir machen doch zusätzlich irgendwie 2, 3 andere Ideen, sodass man mehrere Ideen gleichzeitig hat und die halt durchzieht und dann guckt, welche davon funktioniert.
Genau, insofern ist es
weil, gut. Wie gesagt, wir haben Geld.
Ja, also insofern ist es gut, dass man Wendelstein WSIMX hat. Der hat schon mal gezeigt, dass man es bauen kann, das haben viele bezweifelt. Und wenn man es, also das war wirklich eines der Ziele von WSIMX, war zu zeigen, dass man es überhaupt bauen kann. Wobei Bauen so definiert ist, dass das Magnetfeld nachher, was man drin hat, so aussieht, wie man es designt hat. Und das hat man schon nachgemessen und das funktioniert. Und das ist schon ein wesentlicher Schritt und da kann man natürlich auch sagen, okay, wenn ich das kann, dann kann ich wahrscheinlich auch 5-mal größer bauen. Das schaffen wir dann auch.
Ja.
Jetzt ist natürlich in WSIMX noch nicht die Performance des Plasmas gemessen, das muss man auch machen praktisch zur Verifizierung. Insofern, wenn man jetzt ein Apollo-Programm hätte, dann würde man, dann würde ich eher sagen, dass man zusieht, dass man ITER beschleunigt, also sprich, ITER hat ja jetzt ein bisschen unter Verzögerung zu kämpfen, die vor allen Dingen auch verständlicherweise aus finanzielle Gründe zurückzuführen sind und da könnte man das beschleunigen. Man könnte auch die Chinesen unter den Arm greifen.
Es ist halt auch ein relativ komisches, ja, ein typisch europäisches Problem letzten Endes. Beziehungsweise in dem Fall ist halt international.
Genau.
Es gab ja mal eine Europa-Rakete. Also wir haben ja jetzt die Ariane-Rakete. Ne?
Ja.
Man könnte sich ja wundern, warum heißt das eigentlich nicht Europa-Rakete? Das hat Gründe. Die Europa-Rakete gab's und das war so peinlich, dass darüber keiner mehr sprechen möchte.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, ja die erste Stufe kam von England, die zweite aus Frankreich, die dritte aus Deutschland. Ich glaube, die Belgier haben die Bodenkontrolle übernommen, die Nutzlast kam aus Italien und dann kam noch irgendwas dazu und in Australien wurde das Ding gestartet und es ist nicht einmal, hat alles funktioniert.
Alles klar.
Und das hat erst funktioniert, als die Franzosen sich letzten Endes halt den Hut aufgesetzt haben und haben gesagt, okay, wir bauen die erste und die zweite Stufe, die Deutschen bauen die dritte Stufe und dann ist gut, mehr oder weniger. Und der Rest ist dann halt so unter ferner Liefen. Also es hat sich halt einer einen Hut aufgesetzt. Ne?
Ja. Ja, insofern, also ITER ist in dem Sinne nicht ein europäisch, wie du schon sagst, es ist ja weltweit, also die halbe Weltbevölkerung ist daran beteiligt, also das ist dann USA.
Seit Indien und China dabei sind, ne?
Indien, Südkorea, genau. Südkorea, Europa und das ist eben nicht so, dass das in einem Land gebaut wird, sondern die Komponenten werden aufgeteilt auf die verschiedenen Länder, werden dort auch gefertigt und zwar werden teilweise auch Komponenten, identische Komponenten, man braucht ja mehrere Spulen, man braucht mehrere Mikrowellenheizungsquellen, die werden auch in unterschiedlichen Ländern gebaut und die müssen nachher zusammenpassen und natürlich verzögert sowas das Ganze.
Ja.
Aber das ist politisch so gewollt und das hat ja auch irgendwie seinen Reiz, dass man praktisch alle Länder daran beteiligt und man kann es jetzt so machen wie China, die haben gesagt, uns dauert das alles zu lange, wir bauen parallel unseren eigenen. Hm. Das heißt, China geht schon den Weg, dass die gesagt haben, die haben...
Das habe ich gelesen, ja.
Ja, genau. Die haben gesagt, so, uns dauert das ein bisschen zu langsam. Wir machen natürlich mit bei euch weiterhin, aber parallel bauen wir unseren eigenen und das geht dann schneller.
Ja, muss man ja auch sagen, also die Chinesen, die sind auch, was Kernkraft allgemein angeht, ja, also praktisch jede neue Technik, die kommt, wird auch in China gebaut. Also der Kraftwerkspark, den die dort bauen, ist durchaus beeindruckend. Also die haben ja den EPR aus Europa, die haben den AP1000, dann haben sie ihren CPR1000, was letztendlich ein französischer Reaktor ist. Dann russische, die wollen den schnellen Brüter, der jetzt gerade den BN800, der in Russland gerade fertig geworden ist, wollen sie auch in China bauen, noch ein anderes russisches Kraftwerk. Also die haben wirklich alles übernommen. Ja. Auch den deutschen Kugelhaufenreaktor, den bauen sie auch nach. Ja, also wirklich alles. Also die sind da schon sehr heiß dabei.
Ja, die meinen das schon ernst. Also auch mit ihrem eigenen ITER-Äquivalent praktisch, sag ich mal, was die bauen. Ja. Das ist schon so, dass dann auch Forscher in die Welt geschickt werden und dass man, also das basiert natürlich auch mit Zusammenarbeiten, aber das machen die dann auch. Also die.
Ja.
Ja.
Jo. Genau. Was gibt's noch? Ach ja, wenn ich mir so einen Stellarator anschaue, wenn man ihn jetzt richtig groß baut, dann müsste doch irgendwann die Form, die diese Spulen haben müssen, irgendwann relativ normal sein. Ne? Also ich habe so rein vom Gefühl her, würde ich sagen. Dass die merkwürdige Form dieser Spulen da hauptsächlich dadurch zustande kommt, dass man ja einen relativ engen Torus hat und halt dieses Plasma dann doch ziemlich bitten muss, damit es diese Form annimmt.
Ja, was du meinst, ist, dass die Krümmungsradien praktisch kleiner werden, ne?
Genau, ja. Wenn man jetzt einfach einen sehr großen Krümmungsradius hätte, ne? Also letzten Endes so ein Fusionsreaktor letzten Endes fast schon bauen würde wie so ein Teilchenbeschleuniger, ne? Ein richtig, richtig großes Torus-Dingens. Könnte man das dann nicht fast schon aus normalen, planaren Spulen machen und dann einfach noch ein paar Spulen dazu nehmen, die dann halt praktisch bloß das Magnetfeld ein bisschen verbiegen, sodass es dann halt trotzdem hinkommt?
Also vom Grundprinzip hat man ja auch bei Wendelstein 7X hast du auch ein paar planare Spulen und zusätzlich diese obskur geformten Spulen. Und diese obskur geformten Spulen hat man ja deswegen, weil man nicht mehr praktisch um den Torus herum gewunden eine helikal fest umlaufende Spule haben wollte. Also man hat ja modulare Spulen, also früher waren die Stellaratoren so, dass du um das Vakuumgefäß herum direkt die Spulen gewickelt hattest. Das hat natürlich mehrere Nachteile. Zum einen kommst du, wenn du den einmal gebaut hast, dann ist er gebaut, da kannst du nichts mehr machen, wenn irgendwas passiert.
Okay.
Und zum anderen ist das auch aufwendiger, wenn du jetzt einen relativ großen Vakuumgefäß hast, sagen wir, Wendelstein 7X macht das nochmal 5 größer, dann bist du ungefähr bei dem Reaktor. Und wenn du da jetzt dann lauter Spulen rumwickeln willst, ich meine, wie soll das gehen? Das ist ja schwer zu realisieren. Dann müsstest du ja erst das Vakuumgefäß fertig haben und dann die Spulen rumwickeln. Insofern ist das mit den modularen Spulen praktisch, das macht einem das Leben schon mal leichter, weil man zum einen wieder rankommt, wenn irgendwas passieren sollte. Und man kann es eben auch modular aufbauen in dem Sinne, dass man Spule für Spule aufbaut. Und jetzt ist es sicherlich so, wenn man das größer macht, dass die lokalen Krümmungsradien an den Spulen werden wahrscheinlich schon ein bisschen kleiner werden, aber du brauchst trotzdem eine relativ komplizierte Verdrillung von dem Magnetfeld. Also das ist, du hast ja wahrscheinlich Bilder von dem Plasma gesehen bei W7X.
Ja, habe ich.
Genau, das ist praktisch darauf hingehend, das ist auf bestimmte Dinge hin optimiert und Vor allen Dingen ist das darauf hingehend optimiert auf die Teilchenbahn, also auf die Bahn der geladenen Teilchen in dem Magnetfeld, wie die dort gefangen sind und welche Bahnen die umlaufen können. Und das hat man eben zum Teil mit diesen verbogenen Spulen unter anderem auch bezweckt, die eben Resultat aus numerischen Optimierungen sind. Und
okay, also
insofern
das wird so
ist deine Idee sicherlich richtig, nur um das noch kurz zu Ende zu führen, dass man vielleicht bei einem größeren Experiment mehr auf planare Spulen und vielleicht ein bisschen weniger von diesen obskur verbogenen braucht, aber ja, also das ist sicherlich auch ein Konzept, was, also da bin ich jetzt aber, ich weiß jetzt nicht, wie die Stellarator-Reaktor-Konzepte genau da aussehen, muss ich sagen.
Okay, alles klar. Ja, okay, eine Frage, die sich halt immer aufdrängt, die jeder sagt, ist, wie lange dauert's? Ich glaube, das ist letzten Endes, wie viel Geld gibst du, ne?
Genau. Und also genau, also das ist ja eine Frage. Zum einen, also werde ich natürlich auch mal gefragt. Und also es ist so, man wird in, sagen wir mal, 20, 30, vielleicht 30 Jahren kann man sagen, guck mal, oder 20, 25 Jahre, so muss ein Fusionsreaktor aussehen. So, und dann kann man sozusagen das an die Politik oder an die Gesellschaft weitergeben. So, hier ist das Konzept für einen Fusionsreaktor. Wollt ihr den jetzt haben oder nicht? Wenn ihr einen wollt, dann bauen wir euch einen. Wenn nicht, dann gucken wir halt, wo wir den woanders bauen können. Also das heißt, man hat natürlich jetzt schon eine Idee, wie das aussieht und ist sich auch relativ sicher, aber erst die Verifizierung durch ITER und teilweise auch WSMX wird dann sozusagen zeigen, wie der aussehen soll, genau. Und dann hat man irgendwann die Form definiert und sagt dann so, das ist das Konzept. Das können wir euch jetzt bauen, wenn ihr wollt, ne, wenn das in der Gesellschaft noch erwünscht ist. Also ich glaube schon, dass man große Grundlastkraftwerke weiterhin braucht, definitiv.
Ja.
Auch wenn es vielleicht weniger in Deutschland realisiert wird, vielleicht in anderen Ländern, aber nichtsdestotrotz wird man Fusionskraftwerke, also man wird große Grundlastkraftwerke brauchen. Da wird sich irgendwann die Fusion anbieten und wie gesagt, in 20, 30 Jahren wird man wissen, okay, so sieht das Konzept aus. Wenn ihr wollt, dann können wir jetzt loslegen und bauen einen. Und dann wird man natürlich erstmal einen Prototypen bauen für den Reaktor, der dann auch schon ins Netz angeschlossen ist und alles. Und daraufhin basieren kann man dann sozusagen in Anführungszeichen in Serienproduktion gehen.
Ja, es sei denn, es macht vorher jemand, dass er sagt, okay, wir machen jetzt hier ein Prestigeprojekt, das so schnell wie es geht durchgezogen wird.
Klar.
Weil, also ich meine, ich habe mir ja die Geschichte vom Manhattan-Projekt und so weiter durchgelesen. Das ist ja doch durchaus beeindruckend, was man dort gemacht hat. Da hatte man ja einfach gesagt, okay, es gibt wahrscheinlich die Möglichkeit, so eine Bombe zu bauen und wir machen einfach alle Möglichkeiten gleichzeitig.
Ja, und also in dem Sinne, China hat sich mit ihrem eigenen ITER, was die bauen, die haben da gleich vorgesehen eine Option, dass das upgegradet werden kann zu einem zu einem echten Demonstrationskraftwerk halt hin. Also zumindest in den aktuellen Konzeptstudien ist das noch vorgesehen, dass man praktisch.
Das heißt, dass man auch eine Brutdecke so mit drin hat. Also, weil wir haben ja das Problem, man muss. Also, wir fusionieren ja letzten Endes Tritium und Deuterium und Tritium hat eine Halbwertszeit von 12 Jahren oder so.
Genau.
Erstens und zweitens kommt es halt auch nicht einfach so vor.
Richtig.
Halb wegen der Halbwertszeit. Also muss man es halt erzeugen und man erzeugt das üblicherweise aus Lithium.
Genau.
Und das geht halt praktisch nur, indem man das Ganze mit Neutronen erzeugt. Derzeit einfach mit einem normalen Kernreaktor, da nimmt man die Neutronen von dort. Mit einem Fusionsreaktor geht das dann auch noch. Da kriegt man erstens relativ viele, man kriegt halt aus jeder Fusionsreaktion ein Neutron raus. Und dieses Neutron ist noch dazu ziemlich schnell. 14 Megaelektronenvolt, glaube ich. Ne? Ich bin mir nie sicher, ob 14 oder 17.
Also, du meinst jetzt das aus der Lithiumreaktion oder das, was aus der Fusionsreaktion entsteht?
Erstmal das aus der Fusionsreaktion.
Ja.
Achso, und aus der Lithiumreaktion, da kommt auch nochmal eins raus?
Genau, also die, nee, aus der Lithiumreaktion kommt keins raus, Entschuldigung.
Okay.
Da kommt natürlich keins raus, du schießt ein Neutron rein und dann kriegst du ein Heliumteilchen oder ein Tritium, genau, also ein Alpha-Teilchen oder ein Tritium, Entschuldigung.
Genau, ja. Und der Trick dahinter ist dann letzten Endes einfach nur, dass man zum Beispiel Blei oder was in die Richtung dazwischen hängt. Und wenn man mit den schnellen Neutronen auf das Blei schießt, dann kommen zwei etwas langsamere Neutronen hinten raus und kann die dann dafür benutzen, so dass man dann insgesamt, ohne dass man halt wirklich mit jedem Neutron, das man verliert, dann Tritium verliert, insgesamt noch genügend Tritium erzeugen kann.
No? Ja, genau. Also, ja, also, das ist aber auch bei ITER, wird das sogenannte Lithium, also Blankets heißen die Teilchen dann, in denen, oder die Wandkomponente, in denen das erbrütet wird.
Ja, ich hab's versucht, auf Deutsch auszudrücken.
Genau, also, wie hast du es genannt? Also,
Brutmantel.
Brutmantel, ja, doch, das könnte gehen, ja. Ja. Das stimmt. Ja, das ist immer relativ skurril, wenn man mal einen deutschen Vortrag hält, was relativ selten vorkommt, aber ab und zu macht man das mal, dann ist der meistens deutlich weniger flüssig als ein englischer Vortrag, weil man bei vielen Wörtern doch kurz überlegt.
Ja,
Also die Fusionscommunity ist sehr international, muss man dazu sagen, da findet eigentlich viel auf Englisch statt.
Ich lese ja über Kernkraft auch fast nur auf Englisch.
Okay, also, ja.
Im Prinzip ausschließlich, weil auf Deutsch, es kommt ja auch nichts Neues mehr oder wenig Neues.
Genau.
Weil es wird kaum noch gefördert. Und ja, selbst wenn man irgendwas über vergangenes Zeugs lesen will, dann liest man das halt gleich auf Englisch, weil das meiste Relevante ist halt so. Ne?
Ja, klar, Wissenschaftssprache ist halt Englisch.
Ja.
Das Wissenschaftsenglisch, das ist nicht unbedingt Schulenglisch oder so, aber es ist ein Englisch, wo sich alle verstehen.
Ja, wenigstens das. Und ist halt notwendig, wie halt früher beim Latein.
Da habe ich mich vorgedrückt, ja.
Ja, aber war ja eine ganze Zeit lang so, dass man halt, dass halt alle auf Latein geschrieben haben, weil man sich sicher sein konnte, wer sich halbwegs mit Wissenschaft beschäftigt, der kann auch Latein. Ja, deswegen. Ja. Deswegen hat halt Isaac Newton nicht auf Englisch geschrieben, sondern halt seine Principia Mathematica Philosophiae Naturalis
auf Latein. Ja, die kann ich leider nicht lesen, das stimmt, ja.
Ja.
In der Tat wäre das vielleicht eine Motivation dafür, doch nochmal Latein, aber zu lernen, dass man so ein Buch lesen kann, das ist...
Aber heutzutage ist das halt Englisch. Und richtig. Das ist ja auch ganz gut so, dass wir das haben.
Ja, genau.
Ja, also halten wir fest, bessere Magnetfelder sind ziemlich gut, bessere Supraleiter vor allen Dingen.
Genau.
Größe, praktisch
Heizung
alles.
Heizung ist nicht zu unterschätzen auch, dass man Effizienz, also vor allen Dingen, wenn man Richtung Reaktor denkt, dass die Heizquellen, mit denen du am Anfang in Anführungszeichen die Flamme entzündest, also das Plasma aufheizt, dass die effizient sind im Sinne von Wall Plug Efficiency, also dass das, was du an elektrischer Leistung aufnimmst in diesem Gerät, dass da möglichst viel in das Plasma als Heizung überführt wird.
Ah, okay. Ich meine, von der Fusionsenergie kommt ja praktisch nur das ins Plasma rein, was das Heliumatom hat.
Genau, richtig.
Also man hat ja eine Fusionsreaktion, da werden insgesamt 17 Megaelektronenvolt frei.
Genau.
So ungefähr. 14 davon gehen in das Neutron und das fliegt raus und hat eine minimale Chance, überhaupt nochmal mit irgendwas zu interagieren, was in dem Plasma ist. Und das Alpha-Teilchen, das hat halt die anderen 3 Megaelektronenvolt und das hat wiederum eine ziemlich gute Chance, mit irgendwas anderem zu reagieren, weil es halt mitten im Plasma ist. Es ist ein geladenes Teilchen. Alles andere im Plasma sind auch geladene Teilchen. Also wird es damit ganz kräftig interagieren und das mit Sicherheit aufheizen.
Genau.
Und wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dann meinst du, wenn man jetzt irgendwie von ein paar Aliens einen super effizienten Heizmechanismus bekommen würde, dann könnte man so ein Plasma auch entzünden und das, wenn es dann einmal entzündet ist, auch mit relativ schlechteren, ich sag mal etwas, also im Vergleich zu heute etwas schlechterer Reaktortechnik weiter betreiben?
Nee, ganz so ist es dann doch nicht. Also so wichtig ist es dann nicht. Es ist nur etwas, was man nicht unterschätzen darf. Das ist dann vielleicht eher eine Ingenieurssache, dass man praktisch versucht, vielleicht Elektrotechnik, dass man versucht, diese Geräte möglichst effizient zu machen. Das ist schon richtig. Also in dem Sinne, da sollen die Aliens lieber andere Sachen uns bringen. Ja.
Okay. Ja, ich meine, es ist ja bis jetzt bei jeder Technik so gewesen. Am Anfang ist das alles furchtbar schwierig und nach ein paar Jahrzehnten kommt man drauf, ja, man kann es im Prinzip auch etwas einfacher bauen. Man denke nur an sowas wie Segelflugzeuge. Also in 20er, 30er Jahren gab es ja auch schon Segelflugzeuge. Und mit einer Technik, die man ja ohne weiteres im 18. Jahrhundert, wenn nicht noch früher, hätte benutzen können, hätte bauen können.
Ja.
Ist halt einfach nur so, dass man es nicht wusste, wie das genau funktioniert. Und ich glaube, so ähnlich wird das dann auch mit der Kernfusion irgendwann sein, dass man halt die ersten paar die ersten paar Kraftwerke unter großen Mühen baut, dann irgendwann sagt, okay, das und das können wir vereinfachen und dann sieht es langsam besser aus.
Ja, das ist vor allen Dingen natürlich auch ein wichtiger Schritt, dass man die Industrie mit ins Boot holt. Ich meine, das ist bei W7X viel passiert, bei ITER auch. Aber da läuft es jetzt an mit der Produktion. Aber gerade bei W7X hat man sehr viel mit der Industrie zusammengearbeitet, hat auch gelernt, dass das vielleicht ein bisschen anders funktioniert, als wenn man die Sachen selber baut, dass man also hat gelernt, wie die Industrie spricht und wie man mit ihr kommunizieren muss.
Ja.
Und wenn man sozusagen frühzeitig die mit ins Boot holt, dann kann das natürlich vieles vereinfachen nachher und auch günstiger machen und effizienter vielleicht auch.
Ja. Ja, dazu kommen noch so Dreckeffekte letzten Endes. Dadurch, dass man jetzt sehr viele Supraleiter mit, die halt durchaus sehr effizient sind, sehr hohe Magnetfelder bringen können, das hat natürlich dann sofort zur Folge, dass dann in der Medizin und so weiter, wo man das ja auch ganz gut gebrauchen kann, dann plötzlich so eine Supraleiter zur Verfügung stehen und zwar zu Preisen, die halt vielleicht noch leistbar sind.
Ja, genau.
Im Vergleich zu früher.
Mhm.
Ja. Ja. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Haben wir irgendwas rausgelassen, wo du sagen würdest, darüber sollte man reden?
Haben wir irgendwas Wichtiges rausgelassen? Wir haben einen Unterschied Stellarator-Tokamak gemacht. Wir haben darüber geredet, dass in W7X eben keine Fusion stattfindet, in ITER aber schon.
Ja. Wie sieht das aus? Es gibt ja auch, also wie gesagt, Deuterium, also die reine Fusion nur mit Deuterium wäre ja vom Prinzip ja durchaus praktisch, ne?
Natürlich.
Da gibt es dann so Skalierungsfaktoren, ich glaube in Faktor 34 oder so, ne? Also die Leistungsdichte wäre so um Faktor 34 niedriger, ne?
Ach so, die Leistungsdichte, okay, ja.
Oder 68 oder was in der Größenordnung. Also es ist ein großer Schritt auf jeden Fall dazwischen, oder?
Ja, vor allen Dingen auch ein Schritt in der Temperatur. Also für Deuterium braucht man, glaube ich, um das effizient zu haben, 400 Millionen Grad im Gegensatz zu 100 Millionen Grad bei der Deuterium-Tritium-Reaktion.
Okay.
Das ist sozusagen nochmal eine neue Herausforderung, nicht so sehr diese Temperatur hinzukriegen, aber dann auch den Energieeinschluss zu gewährleisten bei dieser hohen Temperatur.
Ja, weil die Teilchen dann mehr Energie haben und von den
Magnetfeldern dann
entsprechend eingeschlossen sein müssen. Ne?
Genau, dann braucht man wieder höheres Magnetfeld, um die einzuschließen, weil der Magnetfelddruck sozusagen, der balanciert dann den kinetischen Druck, den die Teilchen ja haben von ihrer hohen Energie her.
Ja, halt das, was in der Sonne dadurch passiert, ist halt ziemlich viel anderes Zeugs ringsrum ist. Ne?
Ja, genau, in der Sonne ist es ja vor allen Dingen auch Gravitation, aber auch was
genau.
Die natürlich zusammenhält. Ja.
Ja. Also das wird auf jeden Fall noch sehr viel länger dauern.
Genau, also Deuterium dauert noch sehr viel länger und dann gibt es ja immer noch so Spielchen mit Helium-3, das ist dann nochmal... Das ist irgendwie ein Mediending, das taucht in vielen Science-Fiction Werken auf, das Helium-3.
Ja, ich habe das sogar veröffentlicht in einem Artikel auf Golem und auch bei mir auf dem Blog.
Ich glaube, den habe ich gelesen auf Golem, glaube ich mal, ja.
Ja, das kam von mir.
Ja.
Wie gesagt, die meisten Leute machen sich wenig Begriff davon. Erstens, wie unglaublich wenig davon auf dem Mond da ist. Und wie viel man dann am Ende trotzdem noch davon braucht. Also man braucht mal eben so ein paar hundert Kilo, um so ein Kraftwerk laufen zu lassen. Und es läuft halt wirklich so auf Größenordnungen hinaus, dass man so viel Mondstaub dort abbauen oder verarbeiten muss, wie man an Kohle derzeit auf der Erde fördert. Ich würde mal sagen, damit ist dann absolut nichts mehr gewonnen.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Das muss in der Popkultur irgendwann das erste Mal aufgetaucht sein, in dem relativ dominanten oder prominenten Werk und dann wurde das wahrscheinlich übernommen.
Der Schätzing hat es gemacht, aber genau. Das war davor auch schon da.
Ja, das gab es davor auch schon, ja. Also aus Computerspielen kenne ich das auch noch irgendwie.
Ja.
Oh, naja.
Ja, also irgendwie ist das reingekommen.
Ja.
Ja, es geht halt um die Idee, dass man dabei keine oder weniger Neutronen letzten Endes erzeugt.
Genau, das sollte man vielleicht sagen. Genau. Keine sind es ja eben auch nicht, das ist richtig, weil eben durch Nebenreaktionen natürlich auch wieder Neutronen entstehen. Aber genau die Grundidee ist, dass man, oder die Motivation, dass man eben keine Neutronen hat und damit weniger mit Radioaktivität praktisch zu kämpfen hat. Weil natürlich durch die Neutronen, die Wendmaterialien langfristig auch radioaktiv werden. Das ist nichts im Vergleich zu der Kernspaltung, weil meistens, oder nach aktuellem Wandmaterialien-Design in Fusionsreaktoren stellst du die 100 Jahre irgendwo sicher auf und danach kann man daraus wieder Essbesteck praktisch machen oder so.
Ja, also ja, man macht das ja mit Absicht aus Wolfram, nicht einfach nur wegen weil die mechanischen Eigenschaften passen, sondern ganz einfach, weil von Wolfram gibt es, glaube ich, bloß ein stabiles Isotop und die Isotope, die entstehen, wenn man das Wolfram mit Neutronen beschießt, sind entweder stabil oder werden ganz schnell zu stabilen Dingern erstmal und auch wenn man das mehrfach hintereinander macht, so dass man dann halt relativ wenig mit irgendwie langlebigen radioaktiven Isotopen zu tun hat.
Genau, das ist natürlich eine wesentliche Motivation dabei, völlig richtig, ja.
Ja. Ist halt schwierig. Es gibt ja, also die Neutronen sind ja ein wichtiger Faktor durchaus. Und ich meine, es sind immerhin die Energieträger bei dem ganzen Ding, ne?
Genau.
Es gibt ja auch so dieses, zumindest gibt es die Idee, dass man ein Hybridkraftwerk macht, soll heißen, man hat einen Fusionsreaktor, aus dem Neutronen rauskommt und die Neutronen benutzt man dann, um Kernspaltung praktisch anzutreiben, genau. Ohne dass man eine kritische Masse hat.
Ist etwas, was natürlich ein bisschen gefährlich ist, in dem Sinne, dass man versucht ja gerade die Kernfusion so ein bisschen aus der Kernspaltungsecke wegzuholen, weil das immer für so ein bisschen Verwirrung sorgt und auch für so ein bisschen Ablehnung der Kernfusion. Und deswegen, also würde ich jetzt relativ unglücklich finden, wenn man das in Europa anfangen würde, wieder zu machen. Allein aus politischen Gründen. Aber wie gesagt, also ist es ein Konzept, was zum Beispiel in Russland untersucht wird? Ich weiß gar nicht, haben die Chinesen auch was? Also in Russland wird es definitiv untersucht.
Ja.
Und auch auf Reaktormaßstab diskutiert.
Ja.
Aber wo es vor allen Dingen vielleicht auch eine Rolle spielt, ist, dass man Fusionsreaktoren oder Kernfusionsprozesse auf großem Maßstab dafür nimmt, um radioaktiven Müll zu transmutieren.
Genau, praktisch. Das wollte ich gerade sagen, ja. Weil das Problem mit radioaktivem Müll ist ja, ein großer Teil besteht einfach aus Plutonium. Plutonium ist ein ganz wesentliches Problem dabei. Das muss irgendwie gespalten werden. Und ein anderes Problem ist Americium. Das von dem Plutonium, das entsteht, ist halt ein Teil Plutonium-241. Das zerfällt durch Beta-Zerfall zu Americium-241. Und Americium ist im Prinzip spaltbar. Nicht nur im Prinzip, das ist es auch. Das Problem ist nur, so ein Kernreaktor wird dadurch gesteuert, dass dass bei der Spaltung nicht nur bei der Spaltung Neutronen entstehen, sondern auch noch kurz danach. Mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Und bei Americium ist das nicht so richtig viel der Fall. So heißt, dann hätte man, wenn man sehr viel Americium in so einem Reaktor hätte und eine kritische Masse, dann hätte man irgendwann, dann bekommt man irgendwann ein ernsthaftes Problem, den Reaktor noch zu kontrollieren. Demzufolge kann man das nicht machen.
Okay, ja.
Das kann man einmal so lösen, einfach dadurch, dass nicht allzu viel davon entsteht, kann man das so lösen, dass man sagt, okay, wir geben immer nur ein bisschen davon in den Reaktor rein, so dass halt nicht zu viel wird. Und das geht auch. Dauert dann halt länger, weil man halt immer nur ein bisschen davon benutzen kann. Oder man macht es halt so, okay, wir haben überhaupt keine kritische Masse, so heißen, der Reaktor kontrolliert sich nicht selbst, sondern wir kontrollieren den Reaktor, indem wir da irgendwie Neutronen von außen reinballern. Und eine Möglichkeit ist halt, dass man sagt, okay, wir nehmen hier einen Fusionsreaktor und der muss sich nicht selbst erhalten, sondern kann auch von außen letzten Endes halt betrieben werden, dass er halt von außen geheizt wird. Der muss nicht mehr Energie erzeugen, als er selbst verbraucht, sondern der soll einfach nur die Neutronen liefern.
Genau.
Oder man macht das halt mit einem Teilchenbeschleuniger und da ist man gerade in Belgien, glaube ich, am werkeln, ne?
Okay.
dass man letzten Endes, also eine Neutronenspallationsquelle nennt man das Ganze dann.
Ja, stimmt, da habe ich glaube ich auch was von gelesen.
Ja, also man nimmt halt Protonen, beschleunigt die auf ein paar hundert Megaelektronenvolt, haut das Ganze dann gegen irgendwelche schweren Atome, und schwere Atomkerne haben halt sehr viele Neutronen, und wenn man die halt mit Protonen, die viel Energie haben, zerballert, dann fliegen halt eine ganze Menge Neutronen dann durch die Gegend, und die kann man dafür benutzen. Und ja, man macht es halt in Europa lieber mit lieber halt so, dass man sagt, okay, das ist ein Teilchenbeschleuniger.
Ja. Ne? Das ist politisch ein bisschen einfacher, ja.
Ja, ja. Und halt nicht mit einem Fusionsreaktor.
Ja.
Ja. es ist halt. Ja, Politik, es ist halt
in der Ernsthaftigkeit. Politik ist auch einer der Gründe, warum ITER so verzögert ist. Es hat schon politische Ursachen auch.
Ja, das ist, ja. Ja, weil halt ein gehöriger Teil der Politik von Leuten beeinflusst werden, die in erster Linie daran interessiert sind, ihre politischen Ziele zu erreichen und ihre Wähler und ihre Unterstützer zufriedenzustellen. Mhm. Und
kann man das Sicht des Politikers ja auch verstehen.
Nicht unbedingt den Fakten der Wissenschaft zugeneigt sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Okay. Du bist nicht aus der Welt?
Nein, ich bin jederzeit zu erreichen.
Wenn mir Fragen einfallen, die mir irgendwann fast mit Sicherheit einfallen werden, dann werde ich nur noch mal fragen. Ich werde sicherlich auch irgendwann mal etwas konkreter noch mal nachfragen.
Ja, gerne.
Weil ich habe das jetzt auch so ein Gedächtnis gemacht.
Ja, klar. Also über Twitter erreichst du mich immer, oder schreibst du jetzt, meine E-Mail-Adresse geht ja auch, oder?
Ja.
Es gibt übrigens noch einen, jetzt fällt mir gerade noch ein, genau, das wollte ich vorhin sagen, ein schönes Zitat von einem der russischen Tokamak-Erfinder, Lev Artsimovich, glaube ich, der hat mal auf die Frage hin, wann es denn endlich Fusionsforschung geben wird oder Fusionsreaktoren, da hat er gesagt, Fusion will be ready when society needs it. Ne? Also wenn der Druck sozusagen groß genug ist, dann wird auch Fusion relativ schnell da sein. Und das ist genau das, was du ansprichst, dass man praktisch durch einen Manhattan oder sagen wir mal Apollo-Programm, vielleicht ist es ein bisschen netter durch ein Apollo-Programm, dass man da schon einiges beschleunigen kann.
Ja. Das ist so ähnlich wie beim Weltraumlift, bloß da gibt es halt physikalische Probleme, größere physikalische Probleme. Aber da gibt es auch so ein nettes Zitat, er wird halt fertig sein, 50 Jahre nachdem die Leute aufgehört haben, drüber zu lachen.
Ja, das ist schön, ja, das kann ich nicht.
Ja, okay, in dem Sinn.
Okay, also wie gesagt, wenn Fragen sind, frage einfach.
Ich bedanke mich jedenfalls.
Klar, alles klar, dann noch einen schönen Abend, danke auch.
Und ich hoffe, dass ihr viel Spaß hattet beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal.